Wüstewelle 96.6, ihr hört immer noch das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und das Studio hat sich gefüllt. So voll war es dieses Jahr definitiv noch nie und auch hier in dieser Sendung ist es selten so voll. Wir haben 8 Gäste im Studio vom Generationentheater Zeitsprung. Sie hatten gestern Premiere mit ihrem neuen Stück Autor gesucht. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
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 Helga, Ismail, Mia, Josephine, Hilal und Renate und noch der Vater von der Mia ist auch noch dabei, der nichts sagen möchte, aber dabei ist als moralische Stärkungskraft. Ja, wie war die Premiere gestern? Ihr habt alle ein gewisses Leuchten in den Augen, habe ich das Gefühl. Ja?
War toll.
Ja, doch, richtig, richtig gut.
Seid alle zufrieden?
Ja.
Woran kann man das festmachen?
Wo kann man das festmachen? Also für mich als Regisseurin, ich sitze da oben und denke, hoffentlich wissen sie das, wo ich weiß, dass manchmal so schon in den Proben irgendwelche Hänger waren und so und das hat alles geklappt. Und wichtig ist ja auch, dass Schauspieler sich retten können, wenn irgendwas schief geht und es hat super geklappt, so dass das Publikum das nicht merkt. Wir sitzen da oben, merken es natürlich. Und es hat einfach alles nochmal gestern so zusammengekommen und das Tempo war gut, der Rhythmus war gut. Und dann, ja, ich von meiner Seite bin dann sehr glücklich, wenn das so klappt.
Und wir haben positive Gefühle danach, das war sehr wichtig. Da. Wir waren glücklich halt und eine Zeichen, das war etwas gut gemacht.
Die Euphorie, die hinterher sich breit macht.
Und der Applaus auch so, war so viel und das ist gut. Die Leute seien so friedlich und zufrieden mit uns. Das war sehr schön.
Weil es ist ja nicht 100%, ja, wenn, die Anspannung vor der Premiere ist wahrscheinlich höher, geht es gar nicht mehr. Damit muss man auch erstmal umgehen lernen. Wie ging es euch vorher?
Also ich hatte zunächst gar nicht so viel Lampenfieber und dachte, oh, das ist ein schlechtes Zeichen, weil man eigentlich schon welches haben soll. Und es kam aber. Und dann habe ich also wie selten gestern so, ich habe das kaum gemerkt, also das Publikum war da und das schwingt ja auch irgendwie immer mit. Und trotzdem hatte ich einfach gespielt und hatte so das Gefühl, ja, ich bin richtig gut in meiner Rolle.
Wie geht ihr, Mia, wie gehst du mit Lampenfieber um?
Ich gucke zum Scheinwerfer, der gerade nicht an ist und denk irgendwas.
Ist das ein Tipp, den du bekommen hast? Oder?
Nee.
Aber ein Scheinwerfer, der nicht an ist, damit es nicht blendet?
Ja.
Und an was denkst du dann?
Gibt's an was das nicht mit dem Theater zu tun hat.
Und an was hast du gestern gedacht?
Ich weiß nicht mehr.
Dann hinterher ist es ja auch egal, wenn es vorbei ist. Ismail, wie gehst du mit Lampenfieber um?
Also das war ja mein erstes Stück, wo ich mitspiele, deswegen habe ich da jetzt noch keine Routine drin und bei mir ist es auch erst ziemlich kurz davor gekommen, eigentlich erst dann, wo die Leute reingekommen sind und man sie alle gehört hat. Ich habe einfach versucht, irgendwie mich ein bisschen in das Gehirn von meinem Charakter reinzudenken. So, das habe ich versucht, einfach nicht da drauf zu hören.
Also
den Lärm da vor der Bühne, genau.
Der würde ja auch nicht merken eigentlich, dass Publikum da ist, der Charakter.
Genau, ja. Deswegen.
Josephine, wie ist bei dir?
Also bei mir war das Lampenfieber schon am Abend davor da, als ich im Bett lag und gemerkt habe, ich kann auf gar keinen Fall schlafen. Dann bin ich zu meinem Mitbewohner, habe gefragt, was kann man machen, um zu schlafen. Der zockt immer bis morgens um 4, hat gesagt, da kann ich dir nicht helfen. Und dann habe ich einfach für jeden aus dem Ensemble einen kleinen Brief geschrieben. Das hat mich dann beruhigt. Und dann habe ich noch Briefe gebastelt und dann war die Nacht auch vorbei. Und dann war ich am nächsten Tag so übermüdet, dass es dann irgendwie ging. Ja.
Aber hat dann nicht, Konzentration war trotzdem da?
Nee, war sogar ganz gut so, ja.
Und hast du die Briefe auch übergeben?
Ja, und 5 andere Leute hatten auch Geschenke.
Echt?
Ja, für alle.
Wow, und was hast du reingeschrieben?
Ich habe jedem was Kleines geschrieben, was ich an der Rolle mag oder was mir Spaß macht. Und
was ja, ich sehr nett, sehr persönlich und hat mich auch sehr gefreut. Alle Geschenke.
Und wo gab es Hänger bei der Premiere?
Ich weiß nicht, ob ihr alle gemerkt habt, die Sandra und ich, wir saßen oben und haben gedacht, okay. Also es gab schon ein paar Hänger, Texthänger, aber wie gesagt, das ist kaum aufgefallen, weil die Gruppe das wirklich echt gut überbrückt hat. Entweder sich gegenseitig ausgeholfen hat oder einmal haben wir dann einfach eine Musik früher eingespielt, als wir das normalerweise tun, weil wir gemerkt haben, okay, da geht's jetzt nicht weiter. Das heißt, wir waren oben auch wirklich in guter Anspannung und insgesamt haben aber alle wunderbar gespielt.
Darauf kommt's an. Vielleicht klären wir auch nochmal, was habt ihr eigentlich für ein Stück gespielt? Autor gesucht nach Luigi Pirandello?
Ja, soll ich ein bisschen vielleicht erzählen, wie das zustande kam, dass wir dieses Stück genommen haben?
Sehr gerne.
Ich habe vor einem guten Jahr einen Workshop gegeben mit Lehrern und da sollte ich an Luigi Pirandellos Stück arbeiten. 6 Personen suchen einen Autor. Das, glaube ich, also in den 20er Jahren rausgekommen ist, damals eine ziemliche Revolution war, als es veröffentlicht wurde. Und ich fand das irgendwie interessant. Ich fand das interessant, weil es Theater im Theater im Theater war, weil es mit einer Familie zu tun hatte, also mit generationenübergreifendem Thema und dachte, okay, das machen wir, weil ich habe eh gerade nach einem Thema oder einem Stück gesucht. Ja, und dann habe ich das rausgegeben und dachte, und was jetzt? Und das Theater oder diese Arbeit, und das stelle ich immer wieder fest, die hat was mit Magie zu tun irgendwie. Weil dann bekam ich eine Mail von einem Schweizer Theatermenschen, der mich angeschrieben hat, ob wir nicht in den Austausch gehen können. Er möchte gerne Generationentheater aufbauen und er würde für uns irgendwas machen. Da habe ich ihn gefragt, ob er Lust hat, das Stück mit mir umzuschreiben oder das Stück in die Hand zu nehmen. Und dann war das so. Das war dann so eine Win-Win-Situation. Er hat die Proben begleitet ganz oft und mitgeschrieben und Probenprozesse und die Arbeit mit dem Generationentheater kennengelernt. Und für uns hat er dann das Stück geschrieben, eine Vorlage gemacht. Und die habe ich dann sehr stark nochmal mit ihm zusammen bearbeitet, auch mit dem Ensemble. Und so kam es zustande. Und ich würde vielleicht so ein Stück nicht nochmal wieder machen, aber ich bereue es auch nicht, weil ich sehr interessante Arbeit fand, sehr spannend, sich mit so einem nicht ganz einfachen, vielschichtigen Thema auseinanderzusetzen und da was rauszuentwickeln, was dann eine Leichtigkeit bekommt.
Also du hättest das ohne die Hilfe nicht so hinbekommen auch?
Keine Ahnung, das weiß man nachher nicht. Ja, ich hätte es selber gemacht, ich hätte es anders gemacht, aber ich arbeite einfach auch gerne mit Autoren zusammen, weil ich diese Reibung gut finde. Da geht was in dem Kopf von jemand anderem, der hat andere Bilder, der hat andere Erfahrungen als ich und ich glaube, in der Reibung entsteht einfach etwas, was spannend ist. Reibung ist Energie. Ja, so treffen verschiedene Visionen oder verschiedene Ideen aufeinander und man muss dann schauen, wo will man eigentlich hin und dadurch entdeckt man in sich selbst und in den eigenen Gedanken wieder Neues. Also insofern finde ich den Prozess wirklich spannend.
Was gab es da alles zu tun bei dem Umschreiben? Ihr habt einen Roman gehabt und den
genau
zu einem Drama.
Ja, wir hatten das Theaterstück dann auch, aber es war klar, dass wir das nicht nehmen dürfen, weil Luigi Pirandello ist zwar über 70 Jahre tot, aber man darf Übersetzer nicht nehmen, die noch am Leben sind oder noch nicht so lange verstorben. Also war klar, wir können das nicht nehmen, wir müssen ein eigenes Stück draus machen. Wir hätten es vom Italienischen übersetzen können, aber auch das war nicht wirklich möglich. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen ein eigenes Stück, haben dann Geschichten von den Schauspielern gesammelt, eigene Familiengeschichten. Und die hat der Hans-Ueli Schürer verarbeitet, gemeinsam zusammen in so einen Topf geworfen, wieder Suppe gekocht und dann die Geschichten zu einem Stück verarbeitet. Und ich wollte dann noch die Ebene des Autoren von so ein bisschen stärker drin haben, weil ich das interessant fand, ja, wie wenn jetzt solche Bühnenpersonen geschrieben sind, woher kommen die aus den Gedanken des Autoren? Und dann haben wir einfach noch die Ebene der normalen Theaterwelt, wo auch die Techniker eine Rolle spielen. Sonst würde das alles nicht funktionieren. Die haben wir noch ein bisschen wichtiger gemacht, als sie jetzt zum Beispiel bei Pirandello ist.
Und das ganze Ensemble war damit eingebunden auch mit eigenen Geschichten.
Mhm. Ja, genau. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen erzählen.
Ja.
So.
Was für Geschichten konntet ihr mit einbringen? Was habt ihr erzählt?
Ja, wir hatten unter anderem auch mal ein intensives Probenwochenende im Schwarzwald und da hat sich dann auch, sagen wir so, Gruppen schon ein bisschen so die Idee auch von wer welche Rolle bekommt und uns zusammengesetzt und haben dann einfach auch noch einige Dinge ja so mit dazu erfunden oder gesagt, das müsste doch eigentlich so und so sein und da sind einfach viele Dinge entstanden und die persönlichen Geschichten, die wir vorher abgaben, da weiß ich natürlich nur meine und die hatte wieder ein bisschen einen ganz anderen Aspekt, aber sicher auch, ist vielleicht auch mit eingeflossen, weil es mehr vielleicht so der Blickwinkel der Älteren ist auf eine Vergangenheit oder so und das spielt da auch ein bisschen eine Rolle.
Was war das für eine Geschichte?
Also bei mir war es jetzt mehr so eine Geschichte, also dass ich also im Krieg geboren bin und dann so die Vorstellung von einem Embryo, der jetzt oder frisch geboren ist und die Welt da draußen hinaus muss in die Welt und dass ich dann eben, weil ich im Krieg geboren bin, das eigentlich immer wiederholt und immer wieder wird es Krieg geben und immer wieder wird es Mütter geben, die sich um ihre Kinder sorgen und so weiter und das war halt dann auch die Autoren, jetzt die Helga und der Hans Uhling, so an sich geschätzt haben und gesagt, das können wir jetzt nicht so als solches ins Stück reinbringen, aber am Ende denke ich jetzt manchmal, weil ich in meiner Rolle, wo wir vielleicht nachher noch drauf kommen, eben auch diese Mutter in Rolle auch hatte und Großmutter und insofern hat es dann auch wieder rein gereicht.
Aber ja. Spielt jetzt nicht direkt im Krieg?
Spielt jetzt nicht, nee.
Aber das war dir wichtig?
Und das jetzt Zeit sozusagen, ja.
Aber dieser Aspekt war dir wichtig und das hast du quasi in schriftlicher Form vorher eingereicht,
ja.
Bevor es losging. Und
dann auch noch im Laufe des ganzen Prozesses auch mal so eine Idee für einen kleinen Streit zwischen zwei Schwestern, den habe ich auch eingebracht und wurde dann auch mitverwendet.
Vielleicht ist dafür noch wichtig zu sagen, also es geht in dem Stück ja auch stark um so eine Authentizität und ob man Biografien spielen kann, also auch so als Vorlage von Pirandello. Und der Auftrag ans Ensemble war, persönliche Geschichten zu schreiben, also nicht irgendwas zu erfinden, sondern etwas, was einen tatsächlich im Leben irgendwann mal berührt hat oder noch berührt.
Und da kamen dann verschiedene Texte auch zusammen, ja? Und ja,
Hillel, erzähl du
genau.
Mal.
Weil ja, das war für mich auch sehr, sehr interessant, dass es von persönlichen Geschichten zu erzählen, das habe ich auch besorgt, zwei Geschichten rein in die Geschichte und das war für mich sehr, sehr berührend, weil sie sind echt und sie inszeniert diese Szene mit dem Ehepaar, die Liebesszene, welches eigentlich macht auch ein bisschen mehr Farbe in die ganze, weil das hat mir sehr gefreut, das ist meine eigenes Erlebnisse, was es mir berührt hat, lebendig zu sehen. Und das ist auch ein Sinn von Pirandello oder der Figuren. Und waren zwei Geschichten, kleine Geschichten zusammen gemacht mit der Saupermuschel und der kleine Maus. Und das hat mir sehr gefreut, das zu hören. Überhaupt, ich bin nicht in der Szene, aber ich höre dann natürlich von hinten. Und jedes Mal, ich höre es und das macht mir glücklich halt. Und weil ich weiß, das ist meine Geschichte und sie sind echt. Und dann kommt sowas und das hat mir sehr gefreut. Und dann natürlich die Möglichkeit, das lebendig zu machen. Das ist groß.
Magst du kurz erzählen? Was die Geschichte mit der Zaubermuschel?
ja, das war in Malaga, in Andalusien. Und ich und meine Frau, wir waren das zweite Tag des Urlaubs. Der Urlaub war insgesamt 3 Wochen. Das zweite Tag, wir waren am Strand geschwommen und gelaufen bis 1 Uhr, waren sie müde, wir mussten was essen. Dann haben wir in der Karte, in der Plan der Stadtkarte geguckt, da gibt in der Nähe einen Fischmarkt. Wir waren auch sofort dort, da war wunderbar, alle Fische sind da und da waren Stände auch für Tapas und Gazpacho. Und wir sind bei einem Stand stehen, und so was zu bestellen und was zu gucken überhaupt, was gibt da. Neben uns steht zwei jüngere Menschen aus Malaga, Spanier halt, und mit uns haben mit uns angefangen zu reden. Und sie haben in ihrer Hand so ein kleines Teller mit ganz langen Muschel, so ein Finger lang. Sie haben gesagt, das ist saubere Muschel. Und wir haben gefragt, was ist das? Das ist saubere Muschel, das ist sehr gut für Liebe zu machen und so. Und sie haben mit uns, und wir waren in München vor der Oktoberfest, und wir ein bisschen freundlich geredet, und wir haben tatsächlich probiert. Wir haben bestellt und probiert. Meine Frau hat bezahlt, aber sie hat die Tasche da hinten von ihrem Rucksack vergessen zu schließen oder sowas. Wir sind zufrieden zum Hotel gegangen, ein paar Stunden zu schlafen und dann weiterhin abends die Stadt kennenlernen und die Restaurante und essen. Und aufgewacht im Hotel und alle unsere Sachen zusammen. Aber der Geldbeutel meiner Frau war nicht da. Und wir haben vermutet, diese zwei Leute haben uns eigentlich geklaut. Und ja, das war kein Problem danach. Wir haben auch trotzdem unseren Urlaub weitergemacht mit Bus, weil ich fahre nicht und ich habe keinen Führerschein. Und der Führerschein von meiner Frau war weg in der Geldbeutel. Ja, das war ein Erlebnis. Trotzdem, ja. Das ist die Geschichte, die echte Geschichte.
Und taucht jetzt im Stück auch wieder auf, ja? Ja,
ein bisschen anderes, ja, aber die hat die Renata gemacht mit und ich Axel.
Entschuldigung. Ja. Ich habe lang überhaupt nicht gewusst, dass das eine Geschichte von dir war. Und es war auch so eine im gesamten Stück etwas schwierig. Soll man es überhaupt einbauen, weil das eher so ein bisschen eine stillere Sache ist. Und inzwischen bin ich also auch, nachdem man es immer wieder mal gespielt hat, also zusammen mit dem Axel, da war das eigentlich noch, also ich fand sie immer wieder noch schöner, als ich sie am Anfang fand. Einfach sehr, sehr nett auch so. Und weil wir sie als älteres Paar spielen, also eben nicht jung und frisch, sondern in Erinnerung an damals.
Ja, die hat was sehr Zartes, die Szene. Und das war so schwierig, die Szene drin zu behalten. Und irgendwann fiel mir dann so ein Kontrapunkt ein, mit dem ich dann gearbeitet habe. Und ab da war es für mich okay, dann, weil die Szene selber gefiel mir immer, die war sehr schön, aber sie hatte nicht wirklich einen Platz so gefunden. Und durch das Setzen von dem Kontrapunkt, also der Autor kommentiert dann diese Szene, hat es einen guten Platz bekommen. Und die Geschichte von Hillel natürlich sehr verkürzt und nochmal sehr anders in ein Bild gesetzt.
Das ist ja wahrscheinlich dann insgesamt das Schwierige. Du hast dann so ein Potpourri an Ideen und die dann einzubinden in eine gesamte Story.
Ja, das war auch für unseren Autoren, also für den Hans-Willi Schürer, nicht einfach, weil er war ja nicht immer hier, sondern punktuell. Und er natürlich auch dachte, okay, ich habe jetzt hier 14 Geschichten bekommen oder 12 Geschichten, ich weiß nicht, wie viel es letztendlich war. Wie kriege ich die denn irgendwie zusammen, ohne jemanden zu verletzen, der jetzt auch was geschrieben hat, was ihm persönlich wichtig ist? Ja, das ist ja das Problem, wenn man etwas nimmt, was von außen kommt, ist es leichter, das wieder ad acta zu legen. Aber wenn jetzt Dinge kommen von Leuten, die spielen, die authentisch sind, die sehr persönlich sind, die einem auch was bedeuten, dann ist dieser Prozess ein bisschen schwieriger. Also wie geht man damit um, dass man etwas auch wieder unter den Tisch fallen lassen muss?
Oder verändert, verkürzt. Ja. Dann. Genau. Aber das hat geklappt bei euch. Niemand ist dann da irgendwie gekränkt gewesen. Scheinbar nicht.
Bei mir doch.
Ja, hat geklappt. Es hat geklappt, ja.
Ja, dann, also ich habe nichts mitbekommen, dass jemand gekränkt war.
Dann sammeln wir einfach noch ein paar Geschichten von euch. Josephine, was hast du geschrieben gehabt?
Also ich war nicht gekränkt, aber ich erinnere mich selber gar nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. Ich fand es sehr schwierig, weil, ja, das ist das, was Helga gesagt hat. Also wenn es dann was sehr, ich habe gemerkt, wenn ich sowas wirklich sehr Tiefes, Persönliches schreibe und dann, ich bei manchen Sachen, die mich immer noch berühren, dann habe ich mich auch gefragt, will ich die überhaupt auf der Bühne sehen? Also es gibt auch Geschichten, die würde ich gar nicht wollen, dass die irgendwie gespielt werden. Genau, von daher, ich habe, glaube ich, dann eine Geschichte genommen aus einem Camp Hill-Dorf, also einem Dorf mit in England, in dem ich mal gelebt habe, wo ich mit verschiedenen Autisten und anderen Leuten zusammen gewohnt habe, wo sehr viele lustige Sachen passiert sind, die auch sehr berührend waren. Also da gab es einen, der hat nie gesprochen, also der hat gar nicht kommuniziert mit Menschen. Höchstens einmal die Woche hat er einen Satz gesagt, aber mit sich selbst hat er sehr viel gesprochen. Und hat auch, ich habe neben dem gewohnt, hat er auch immer sich selber so ermahnt, ja, und du darfst nicht, wenn du so dumme Sachen redest, dann hört dir niemand zu, du musst damit aufhören und so. Und man wusste auch nie, hört er einen oder nicht. Und dann, als ich abgereist bin, ich habe da nur ein paar Monate gelebt, habe ich ihm gesagt, morgen um 7 gehe ich und wusste auch nicht, ob er es gehört hat. Und dann stand er morgens um 7 da und stand einfach nur da, hat gar nichts gesagt. Genau, das war, glaube ich, eine von den Sachen.
Und hat es ins Stück geschafft, oder?
Nicht in dieser Form, aber ich habe das Gefühl, dass einfach auch viele Ideen oder bestimmte Gefühle einfach mit reingenommen wurden.
Ja. Ohne wirklich so in der Form auftauchen zu müssen.
Dafür sind wir auch einfach zu viele. Mhm. Also wir sind ja 18 da.
Es gab von den Geschichten eine Geschichte, die sehr viel mit einer generationenübergreifenden, also mit einer Familiensituation zu tun hatte. Und die haben wir letztlich dann als Basis genommen, weil die am meisten mit uns als Ensemble, also mit dem Ensemble zu tun hatte. Die Jüngste ist, Mia, lass mich nicht was Falsches sagen, 10, gell? Ja, die Jüngste ist 10 und die Älteste ist jetzt 75. Und diese eine Geschichte wurde dann so ein bisschen unsere zentrale Geschichte.
Und die anderen kommen dann als kleine Szenen vielleicht noch vor. Mia, was hast du da erzählt?
Ich nichts.
Hast gar nichts dann selber erzählen wollen? Hast einfach dann deine Rolle bekommen? Ismail?
Ich erinnere mich auch nicht mehr ganz genau, was ich gesendet habe, ist schon eine Weile her.
Sorry. Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Meine Mutter gibt Vertikaltuch-Workshops und eine Schülerin von ihr, das ist die Simone Benzinger, die ist auch Mitglied in einem Ensemble und über die ist der Kontakt, glaube ich, entstanden, weil ich hatte schon immer mal Lust auf Schauspiel und genau.
Und dann hast du dich wohlgefühlt im Team und deine Rolle gefunden. Ja, wie seid ihr vorgegangen bei der Rollenverteilung bei der Ausarbeitung dann der Story, der Geschichten?
Hans Hoeli war irgendwann, glaube ich, im Juni mal da, als ich einen Workshop gegeben habe und hat die Leute kennengelernt, weil das natürlich im Amateurtheaterbereich immer wichtig ist, dass man irgendwie auch ein Stück weit die Menschen im Hinterkopf hat, für die man wo man schreibt, dass die auch die Rollen dann so übernehmen können, auch das stimmig ist. Wir hatten dann eine Rolle geschrieben für den Theaterdirektor, den der Heinrich Sturm spielen sollte. Der ist inzwischen 78 und der ist dann ausgestiegen und da mussten wir ummodeln. Ja, wir hatten ein Probenwochenende im September. Und nach dem Probenwochenende hat er gemerkt, dass er es nicht schafft. Und dann mussten wir ummodeln, haben sich nochmal Rollen verschoben. Ansonsten ist es manchmal so, dass wir denken, okay, das passt einfach. Ja. Natürlich standen nicht alle Rollen vorher fest. Wir haben dann, also er kannte ein paar Leute und wir hatten ein paar Ideen, was fixiert ist. Es hat sich aber das Ensemble dann auch nochmal fester gebildet, bis dann letztlich klar war, bei dem Probenwochenende, wer tatsächlich dabei ist. Und dann waren wir haben dann im Team besprochen, was wir denken, was gut passt, waren wir uns relativ schnell einig. Ich mache dafür vorher Übungen, Spiele, die jetzt nicht ganz konkret direkt mit dem Stück zu tun haben, sondern eher mit Emotionen, mit Charakteren grundsätzlich und kriege dadurch mit, wen könnte man wie besetzen.
Also so ein bisschen auch das rauszukitzeln aus den Leuten. Was sind das für Spiele dann?
Ich mache zum Beispiel so eine Übung, wo ich Vorgaben gebe. Jetzt sagen wir mal, du stellst dir vor, du hast eine feine Handtasche, du hast hohe Schuhe, du bist irgendwie auf dem Weg in die Oper, du bist eher so drauf bedacht, dass sich alle sehen und willst gesehen werden und gehst auch so mit den Blicken um. Und dann gucke ich, wie jemand das umsetzt, weil ich im Hinterkopf habe, okay, ich habe eine Rolle, die so ein bisschen in eine Diva-Person geht, in eine Zicke auch. Und ich baue dann so ein paar, ich baue dann einfach Inputs, die ich denen gebe und dann schaue ich, wie jemand das umsetzt und bekomme dadurch eine Idee, wer diese Rolle spielen könnte. Und dann gibt es dann vielleicht drei Leute, wo ich sage, die könnten diese Rolle spielen. Und insgesamt ist es, wenn wir dann durch sind, ein Puzzle, um rauszufinden, wie passt es am besten zusammen.
Und dann kann man auch eigene Wünsche äußern?
Ja, wir besprechen es dann schon. Wir machen, also wenn jemand jetzt überhaupt gar nicht glücklich ist, dann müssen wir nochmal neu puzzeln. Und es ist tatsächlich so, dass wir die Namen dann auf, also wirklich wie ein Puzzle auf Papiere schreiben, wir im Team, und dann wirklich auch puzzeln, wie könnte man es besser zusammenstellen, dass auch alle dann glücklich sind mit ihrer Rolle. Ja, aber es muss ja auch stimmen. Jeder muss Lust haben, auch die Rolle zu spielen.
18 Schauspieler, gibt es dann genau 18 Rollen oder sogar doppelt?
Es gibt 18 Rollen, manche spielen mehrere Rollen, weil es einfach im Stück so angelegt ist. Der Johannes zum Beispiel, der jetzt heute nicht hier ist, weil er arbeitet, der hat mehrere Rollen. Der Ismail hat auch mehrere Rollen im Stück. Und wir haben zusätzlich noch eine Doppelbesetzung, weil Hilal nicht immer spielen kann. Gibt es eine Zweitbesetzung, der spielt, wenn Hilal nicht spielt. Und dann hatten wir noch kurzfristig eine Umbesetzung. Das ist immer ganz toll, ist so 2 Wochen vor der Premiere.
Das tut alle in Stress versetzen. So, und was macht man da? Was habt ihr da dann gemacht? Ganz schnell jemand drauf geschafft? Oder?
Ja, erstmal war ich total schockiert natürlich, weil ich dachte, oh nee, bitte nicht, weil das natürlich ganz schwierig ist. Und wir eben auch die Rolle so anlegen für jemanden oder mit jemandem. Und dann war es aber auch ein Glücksfall, weil die Tochter von meiner Assistentin gerade Zeit hatte und die ist jetzt eingesprungen. Und ich werde im Februar nochmal umbesetzen müssen, weil die nur bis Ende Februar Zeit hat. Aber jetzt haben wir ein bisschen Luft, das zu tun. Es bedeutet natürlich für mich mehr Arbeit und ist auch unbezahlte Arbeit, das ist klar. Aber ich war sehr, sehr entspannt und sehr froh, dass die Nathalie das jetzt übernommen hat, weil ich wusste, sie macht das super.
Ja, dann gucken wir mal die einzelnen Rollen an. Wie seid ihr zu eurer Rolle gekommen? Mia, magst du anfangen? Gut. Dann Renate.
Ja, ich habe die Rolle der Marie heißt sie in dem Stück. Also man muss dazu sagen, wir sind ja so ein bisschen, sind so zwei Gruppen. Diese Familie, die da auf die Bühne will und da die im sozusagen der Gegenstück, die Schauspieler, was sich dann auch zum Teil dann im Bildlicht zeigt, dass die so uns zugeordnet sind, rein von Farben her und so. Und da bin ich die Frau vom Gustav und habe noch eine Schwester, die Magda, und 2 Töchter. Und die ganze Geschichte, die sollte man ja fast noch nicht verraten, während wer das Stück sehen will, weil das dann ziemlich spannend wird. Aber jedenfalls, und ich bin eine Großmutter, die Mia oder in dem Stück Anna ist meine Enkeltochter. Und ich bin aber eine ziemlich abgedrehte Großmutter und Mutter. Einfach auch so, also hat wohl auch was ein bisschen autobiografisches vom Autor zu tun. Also dass da eben wirklich auch eine psychisch kranke Frau war, die so, sagen wir mal, im Sinne von manisch-depressiv oder himmelhochjauchzend zu Tode betrübt und auch immer ein bisschen irgendwo, also sehr, sehr schwankend und labil ist, aber die auch natürlich sich in ihrem Leben trotzdem ganz viel eingesetzt hat und vor allem Kunstmalerin werden wollte. Das kommt, wird erwähnt sie auch öfters im Stück, und es hat halt auch etwas frustriert. Und da gibt es ganz viele Szenen, so unter anderem auch einen tollen Streit mit meiner Tochter, wo wir sehr, sehr häufig Ohrfeigen übten. Und gestern bei der Premiere war die Premiere, dass ich tatsächlich die Sophia, meine Tochter, erwischt habe. Also ich weiß nicht, ob es gesehen wurde. Wir haben gesagt, also wenn es passiert, weil man das ja eigentlich nur so mit Klatschen zeigen soll. Aber es war so, und irgendwie hat mich das dann fast wieder auch gefreut, dass das mal richtig so gut war.
Sehr authentisch. Ja.
Und insofern, ich habe jetzt in diesem Stück ziemlich viel zu tun, bin eigentlich am Anfang jedenfalls sehr viel auf der Bühne, und ja, hat mir aber auch großen Spaß gemacht.
Was gefällt dir besonders an der Rolle?
Also zunächst hatte ich, muss man sagen, war es erstmal nicht so gefiebert, wo ich dachte, ach Gott, ich kann doch nicht immer so ein sowas Abgedrehtes und also auch manchmal unsympathisch sozusagen, ach, diese Frauen immer mit ihrer Kunst und aber dann habe ich mich andererseits auch ja, in ihr, das ist ja, hat ja auch so eine Kehrseite, dass die ja eigentlich auch, sie wird ja auch ziemlich von ihrer Familie, also immer wieder werden ihr Vorwürfe gemacht und wird sie eigentlich auch so ein bisschen veräppelt, wenn sie dann wieder sich so in den Mittelpunkt stellt und dann lachen alle. Also, und dann habe ich eigentlich so, ja, mich da ganz gut reinversetzt und dann natürlich, da kann man halt auch schön spielen. Also, da ist das macht Spaß.
Da darf man übertreiben.
Da darf man auch übertreiben. Ja. Genau.
Das gehört dazu. Hilal.
Ja, ich bin der Hamoudi, der Techniker, was ursprünglich Erich war, aber wir haben den Namen geändert wegen der Sprache. Das ist, er kann ein bisschen mit der Sprache spielen, das, oder wenn er nicht wirklich deutlich spricht oder so. Und der Techniker, der ein Schauspielerin von der Schauspielgruppe mag oder liebt und auch mit seiner Partnerin, der andere Techniker, immer spielen will. Ja, habe ich bekommen von Helga, weil wir haben zusammen vorher gearbeitet bei anderen Stück, Musical, letztes Jahr, grenzenlos. Es ist gut, mit der Gruppe zu sein. Meine Rolle hat mir gefallen, so zu spielen. Das ist, ja.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass diese Techniker eigentlich gerne Schauspieler geworden wäre.
Und ja, genau, ich habe das vergessen. Ja. Und der Hamoudi will gerne Schauspieler werden, aber er hat es nicht geschafft. Auch. Ja, und das, er zeigt das in dem Stück bei Fragen der Theaterdirektor, dass er eine Rolle bekommen will. Und ja, der Helge hat inszeniert am Ende, dass er. Okay, oder? Nicht wahr?
Nicht verraten.
Alles klar. Ja, der Ende, das ist sehr schön inszeniert von Helga, dass es Überraschung gibt. Ja, sehr große Überraschung.
Und was gefällt dir besonders an der Rolle?
Dass er lustig ist und halt auch mutig ein bisschen und er kommuniziert mit dem Zuschauer. Das ist mit Blicke oder mit Geiste und so, das hat mir gefallen. Das, ich mag sowas alles. Anfänger, Schauspieler. Ich mag die Richtung, die Kommunikation zwischen der Schauspieler und der Zuschauer.
Also in Wirklichkeit sprichst du das Publikum an?
Ja, mit Geister, nur nicht direkt, aber mit Geister. Und
so eine Komplizenschaft irgendwie ein bisschen.
Ja, ich mag es. Es macht mehr Spaß, ja, der Hamoudi. Ja.
Der ist normalerweise ja nicht zu sehen im Theater, weil er Techniker ja nicht auftritt.
Genau, aber genau. Und ich glaube, das ist ein Punkt, auch wegen der Techniker in der Theater zu zeigen. Das ist sehr gutes Punkt. Ich weiß nicht, ob das immer gezeigt wird oder das ist neu, aber das ist, finde ich, richtig gut, weil ohne Techniker, da geht nicht, nichts geht.
Mit welcher Technik arbeitest du im Theater?
Mit welcher Technik?
Ja. Was machst du? Licht, Ton?
Ich repariere Sachen halt. Und ja, mehr quatschen eigentlich. Ja, ganz schöne Rolle. Ja. Lustig halt.
Aber muss nicht echt Technik bedienen?
Nee. Manchmal vielleicht, wenn es eine Fälle passiert, dann kann man improvisieren vielleicht, ja, klar.
Aber hast ein Werkzeug dabei?
Ich habe Werkzeug, ich habe viele andere Sachen. Ja, und viele andere Sachen, dass der Zuschauer Spaß macht.
Was sind das für Sachen?
Ja, zum Beispiel Bier.
Noch so ein Klischee.
Ja, Ich glaube, ich sage nicht so viel, das sollte der Zuschauer selber gucken.
Ja, und es ist auch, wir haben ja zwei Techniker und es ist auch einfach das Zusammenspiel zwischen den beiden Technikern.
Ja, der Ulrike, die Simone.
Das Komiker-Duo ist auch.
Ja. So ein bisschen Slapstick.
Ja.
Ein bisschen Slapstick auch gibt's, ja.
Also, Hamoudi, der Techniker, der verhinderte Schauspieler, der vielleicht, wer weiß, ne?
Ja, ich bedanke meine Kollegin auch, der Simone.
Josefine, deine Rolle.
Also ich spiele eine Fantasie. Es gibt ja diesen Autor, das Stück heißt ja auch Autor gesucht und der Autor hat eben ein bisschen Schwierigkeiten, weil er zwei Fantasien hat und diese Fantasien verstehen sich eben nicht immer so gut. Genau, und ich bin eher so, also ich finde es einfach schön, wenn der Autor sich Geschichten überlegt, in denen sich Leute verlieben und wo es sehr klassisch ist und romantisch und schön. Und die andere Fantasie will jetzt so ganz abstrakte Sachen. Die mag jetzt, dass die Bühne leer ist und nur noch so Verdichtung und Bruchstücke, Fragmente und so. Und mit der streite ich viel. Und das macht mir viel Spaß. Ja.
So ein bisschen dieses Engel- und Teufel-Prinzip?
Ein bisschen, ja. Aber sozusagen, also man kann die andere auch gut verstehen. Und bei dieser Muschelszene zum Beispiel, wo das dann so ganz... also sehr, sehr romantisch wird, da ist die andere super genervt und ich finde es total toll und dann ist es für den Autor immer sehr anstrengend, weil eben so zwei Seiten in ihm kämpfen. Genau, aber es gibt auch immer wieder Momente, wo die beiden Fantasien dann, also die Fantasien sind sehr leicht, das heißt im einen Moment streiten die sich total, im nächsten freuen die sich über die Personen und lachen zusammen und genau, was mir Spaß macht an der Rolle ist eben sozusagen, das ist die Idee, das ist was nicht, also das ist eigentlich, das ist ja kein Mensch. Und was bedeutet das eigentlich? Also, wie kann ich mich dann bewegen? Oder was für ein Kostüm habe ich dann eigentlich? Ja.
Ja, wie fuchst man sich da rein? In so eine nicht materielle Rolle eigentlich?
Wir haben viel einfach auch zu dritt mit Helga uns immer wieder getroffen. Also die andere Fantasie und der Autor. Und dann haben wir auch einfach manchmal gar nicht so viel Sprache, sondern viel körperlich so ausprobiert. Wie können wir uns miteinander bewegen? Oder wie können wir... untypisch reagieren auf Sachen, genau. Und dann viel ausprobieren. Wir haben bis zum Ende viel ausprobiert. Ja,
wir haben zum Beispiel versucht, dann so Übersetzungen zu finden für, man hat ein Bild, Bus oder Badewanne, ja, und das anders darzustellen, als es jetzt wir als Personen real darstellen würden und haben versucht, Bilder dafür zu finden und eben nicht typisch, was Josefine gerade gesagt, nicht typisch zu reagieren, sondern was anderes zu suchen. Und es war manchmal einfach ein bisschen Zeit lassen und suchen und im Spiel, in der Improvisation entdecken, was geht da, was uns woanders hintransportiert in den Gedanken.
Könnt ihr da ein Beispiel geben für?
Naja, zum Beispiel überlegt der Autor, wo er hingehen soll und das Erste, was ihm einfällt, ist die Bar und da, ich habe mal so Kampfsport gemacht und dann gibt es so einen Hüftwurf und ich nehme dann die andere Fantasie so und schleudere, also ich mache jetzt keinen Hüftwurf, aber ich wirbel die so ein bisschen rum und es ist natürlich auch, man kann natürlich auch sich so arg betrinken, dass man rumwirbelt, aber das ist einfach so ein, wir sind dann einfach so in schneller Bewegung, aber wir trinken jetzt nicht.
Trollverlust oder so.
Das ist dann die Bar, nicht jetzt irgendwie die Flasche ansetzen und saufen, sondern...
Ja.
Eben ein anderer Begriff. Und die heißen Fantasie einfach, haben keinen anderen
Namen. Eins und zwei.
Fantasie Nummer eins und zwei. Und was haben sie dann an? Wie habt ihr die ausgestaltet?
Also bei der Fantasie zwei, der anderen war es relativ schnell, oder da war klar, die soll irgendwie sehr so nicht steif, aber halt
strukturiert.
Strukturiert, klare Linien, fest. Die hat so einen sehr breiten Rock, der auch, da kommt sie gar nicht durch die Türen durch, also sie muss sich immer querstellen. Und eine weiß-schwarz gestreifte Hose und so ein Korsett, das immer geschnürt werden muss.
Das war ein bisschen Oskar-Schlemmer-Ballett als Idee.
Genau, und bei mir war es dann sehr schwer, weil während dem ganzen Prozess immer wieder neue Ideen kamen. Erst war es so ein bisschen Hippie-Federn, sehr knallig mäßig, dann haben wir gemerkt, das passt irgendwie nicht so gut. Dann sollten es eher so weichere Farben sein und ich glaube, es kam vielleicht... 5 oder 6 Kostüme, wo dann immer irgendeine Person war, nee, das ist es nicht. Irgendwann war ich dann ein bisschen gestresst, aber jetzt ist es sehr, also so ein Unterrock. Ich weiß auch nicht, wie man es beschreibt. Also sehr
Leichtigkeit.
Sehr viel Tücher.
Und
Pastell, ja, Tüll.
Also die als Ausdruck für die eher
weicher, fließender, romantischer, auch einfach ein bisschen klassischer. Ja, und nicht so strukturiert wie die andere.
Haltet ihr euch die Balance? Oder gibt es irgendwann ein Übergewicht?
Ich weiß gar nicht. Es geht eigentlich durchs Stück immer wieder hin und her. Der Autor lässt sich immer wieder zu einer Seite ziehen.
Die hat er eben in sich und...
Genau, und die Personen, die auftreten, also wo auch die Renate, diese Familie, die hat er ja erfunden und hat die, dann wollte die verwerfen und die sind mir eben sehr wichtig. Ich will unbedingt, dass die weitermachen dürfen und spielen können und die andere Fantasie will, dass die abhauen. Genau. Aber die Familie ist sehr resistent und selbstbewusst.
Aber das überwiegende Teil des Stücks, also wir kriegen das gar nicht oder dürfen das gar nicht mitkriegen. Also wenn die so dann vorne zum Beispiel spielen, Autoren, Fantasien, weil wir die ja nicht wirklich sehen. Die sind ja in seinem Kopf. Deshalb weiß ich bis heute nicht genau, was ihr macht.
Lasst euch davon auch nicht schrecken.
Ja.
Mia, deine Rolle, wen spielst du?
Die Anna, das ist die von der Familie ein Kind und ja.
Die und Tochter von der Sophia, ja. Und die Sophia ist die Tochter von der Marie. Also
deine Oma, die Renate ist deine Oma im Stück. Und was ist die Marie für eine?
Die Anna.
Die Anna für eine.
Die ist frech. Ist frech.
Einfach frech.
Ja.
Die hat ein Pferd, die klaut sich gleich ein Pferd aus dem Kostümständer der Schauspieler, wenn sie ankommt.
Ja.
Guckt, welche Kostüme gefallen ihr.
Und die will gern spielen.
Ja.
Gell?
Ja.
Das ist ganz langweilig.
Passiert zu wenig.
Ja.
Und was gefällt dir an der?
Dass er so frech ist und sich dann auch durchsetzen kann und nicht, ja.
Die lässt sich nicht alles sagen, sondern die macht einfach selber Sachen dann.
Ja.
Ja, und die haut auch ab irgendwann.
Ja.
Und dann?
Das darf man nicht so verraten, die kommt dann wieder anders. Also sie hat auch einen Traum und geht dann und kommt anders wieder.
Und
mehr verraten wir nicht.
Das muss man sich dann angucken.
Genau.
Aber eine freche und durchsetzungsfähige junge Schauspielerin und auch eine von der Rolle her. Was hast du an? Am Anfang, wenn du dich veränderst, das Veränderte darf man nicht sagen, aber...
Ein buntes Kleid.
Buntes Kleid.
Ja.
Und das Pferd? Was ist das für eins?
Die Lola, die ist grau.
Und du bist auch geschminkt, gell?
Ja.
Wie?
Weiß.
Komplett weiß?
Ja.
Im Gesicht.
Fast, ja, im Gesicht.
Im Gesicht weiß. Ismail, deine Rolle.
Ja, ich spiele einen jungen Schauspieler, den William. Der kommt... ist einigermaßen frisch von der Schauspielschule. Der ist noch sehr ehrgeizig und sehr motiviert. Der will was erreichen. So, und ist eigentlich auch für alles offen. So.
Was heißt das? Für alles offen?
Naja, es kommt ja hier die Familie, die irgendwie ihre, oder die Bühnenpersonen, die ihre Geschichte spielen wollen oder gespielt haben wollen, und da lasse ich mich dann auch recht schnell dafür begeistern. Am Anfang ist man noch ein bisschen skeptisch, aber ja.
Du bist nicht die Art Schauspieler, die denken, die Normalen können gar nicht mitspielen? Oder ist
ja,
es nicht diese Konkurrenzsituation eigentlich auch?
Es geht eher darum, dass halt auch die ich weiß es nicht, ob ich vielleicht war das nicht ganz recht ausgedrückt von mir, aber ich finde es halt einfach, bin beeindruckt von den Geschichten, die die haben, und finde die super interessant.
Genau. Und lässt dich darauf dann auch ein?
Ja.
Wie ist das Zusammenspiel dann zwischen Schauspielern und Familie?
Also das ist viel eigentlich, dass wir als Gruppe gegenüberstehen uns in einigen Szenen und dann einfach im Dialog ein bisschen diskutieren, keine Ahnung.
Ja. Und ihr, ja, geht's da auch ein bisschen, ist da nicht auch das Konkurrenzding? Es ist schon auch ein bisschen da, oder?
Ja.
Wer behält die Oberhand?
Oder das so, ist schon ja? da, wobei das stark ausgespielt wird von einer anderen Person, die jetzt nicht hier ist, also von im Stück heißt die Eva, die das überhaupt nicht will, und noch von einigen anderen Schauspielern, das sind 6 Schauspieler und das ist so 50-50 ungefähr. Die einen finden es interessant und die anderen wollen überhaupt nicht den Platz räumen, so. Und da wird natürlich eine Weile dann verhandelt, inwiefern kann man da weitergehen, was kann man zulassen. Und der Theaterdirektor, der entdeckt dann irgendwann, das könnte ihm was bringen, auch für seine Karriere, weil es ein junger, aufstrebender Mensch ist. Und dadurch haben die Bühnenpersonen bekommen dann die Chance, wobei es dann auch wieder Missverständnisse gibt, weil er das natürlich trotzdem von seinen Schauspielern spielen lassen möchte und die Bühnenpersonen aber der Meinung sind und auch glauben, dass er das jetzt verstanden hat, dass sie selber spielen wollen, gibt es da auch wieder eine Clinch-Auseinandersetzung, wenn es um die Rollenverteilung geht. Und letztendlich wird es dann in einer sehr bildhaften Situation aufgelöst.
Und die darf man auch nicht verraten?
Nein, weil das ganz viel mit dem Geheimnis in der Familie zu tun hat. Also deswegen, da würde ich das gerne nicht verraten hier. Die Familie hat ein Geheimnis, was sie bis fast zum Schluss des Stücks nur in vagen Andeutungen, also ein ganz schlauer Zuschauer kriegt das natürlich dann schon früher mit, aber in Andeutungen äußert und das wird am Schluss dann aufgelöst, dieses Geheimnis über die Schauspieler.
Also die wissen irgendwas oder tragen irgendwas mit sich rum. Ja, da brauche ich jetzt ja auch nicht weiter bohren.
Genau, die Familie trägt was mit sich rum, was sehr unschön ist, dass es so was in der Familie stattfindet. Und in der Szene, wo die Schauspieler dann das übernehmen, die wir so ein bisschen aus der Idee des Familienstellens genommen haben, dass man einfach dann, wenn man in der Rolle ist, in der Situation, dann auch plötzlich Dinge spürt, die man vielleicht selber sich vorher gar nicht vorstellen konnte, und die Schauspieler entdecken dann die Wahrheit.
Und wie ist das Verhältnis zwischen, also von der Seite von der Familie her auch, sind die auch unterschiedlicher Meinung, was die Schauspieler angeht? Man könnte ja theoretisch auch was von denen lernen. Will man mit denen gemeinsame Sache machen oder lieber auch ohne die ran?
Also zunächst sind wir halt auch sehr neugierig, also dass wir dann uns da so ein bisschen umgucken oder wenn das alles, was die sagen, so begucken oder auch die ganze hinten, also vom Bühnenbild ist das auch so ein bisschen wie auf einer Probesituation mit Kostümen und so weiter, die wir natürlich anschauen und aber eben einfach immer so dieses, nee, wir diese Überzeugung haben, wir, das ist doch unser Leben, wir sind die, die da spielen wollen. Spielen unsere Rollen geht eigentlich gar nicht. Also das ist wirklich immer wieder als Konflikt, kommt es in verschiedenen Szenen raus. Auch zum Beispiel von der Einrichtung, da werden dann die Techniker gerufen, sie sollen jetzt mal Mobiliar bringen, was wir so uns vorstellen, was wir damals hatten. Da gibt es auch eine Szene, wo es dann wieder bei der Familie Streit gibt, nee, das war so und das stand woanders und so. Also da, die einfach immer sehr konkret ihr Leben auf die Bühne bringen wollen.
Ohne das Bewusstsein, dass man eigentlich ja eine erfundene Figur ist. Und verhandeln das die Schauspieler in irgendeiner Form auch, dass die ja eigentlich auch in Wirklichkeit sind Schauspieler ja auch immer, spielen nur eine Rolle, die ja auch wieder erfunden ist.
Dieses, ja, vielleicht insofern, dass es auch in dem Stück eine Szene gibt, wo die Schauspieler wiederum am Proben sind. Ja, wo deutlich wird, dass die Schauspieler da ja natürlich auch in eine andere Rolle gehen. Also Ismail zum Beispiel spielt in einer Rolle so einen Coach, Berater. Und da geht es auch um eine Liebe, was sich dann wieder den Bogen zu dieser Liebesgeschichte am Schluss zieht. Und da spielen die Schauspieler dann Rollen.
Was würdet ihr sagen, ist das so die Botschaft, die man da auch mitnehmen kann als Message oder was der Zuschauer dann rausnimmt aus dem Stück? Wem fällt dazu was ein?
Also von mir aus ist natürlich immer eine große Frage, was ist für eine Botschaft im Stück, was will man erzählen. Für mich ist es so, dass ich immer wieder was Neues entdecke. Also ich sehe das, Ich sehe die Schauspieler spielen, also das Ensemble jetzt, sonst ist es verwirrend. Ich sehe unser Ensemble spielen und jedes Mal, wenn es einen Durchlauf gibt, entdecke ich irgendwas Neues, was die Botschaft ist. Weil in dem Stück, natürlich geht es um Theater im Theater. Im Theater, es geht um die Familie, es geht um Wahrheiten. Das sind alles Dinge, die uns angehen und berühren, so wenn man sich da überlegt, was ist die Botschaft. Aber es ist auch noch mehr. Es hat auch was mit Träumen, mit Fantasien zu tun, die jeder so mit sich trägt und in sich trägt. Also es ist so meins. Und wo kriegen die einen Platz im Leben?
Ja.
Entschuldigung.
Ja, es hat, finde ich, am Bar sogar was zu sagen, was mitnehmen können. Und das ist von meiner Seite, oder das ist auch zu tun mit Kunst, einfach Kunst und auch diese Familiendrama. Man kann davon was nehmen auch, und die sagt was für den Zuschauer.
Ja. Ja, es war ein Phänomen auch während der ganzen Proben, dass man selber, also mir ging so, und das haben, glaube ich, viele auch bestätigt, dass ich selber immer wieder mal so zwischen Realität und Fiktion so ein bisschen verwirrt war, und dass vielleicht auch ein bisschen, oder fast der Wunsch ist, das Publikum möge doch auch ein bisschen Verwirrung empfinden, und dass man so wie gesagt, ach so, nee, halt, das war ja jetzt damals und jetzt sind wir wieder jetzt und oder wäre es wer, also das hat man wirklich selber ganz persönlich auch körperlich gespürt, auch
sich fallen zu lassen, da auch ein bisschen in die verschiedenen Realitäten. Mhm. Ja. Was nehmt ihr mit? Ja.
Gerade diese Verwirrung, die habe ich auch erlebt zwischendurch. Und Josefine hat ja am Anfang gesagt, dass sie sehr müde war. Und ich habe auch festgestellt, dass die Müdigkeit, weil ich war sehr extrem müde zwischendurch, weil wir so viel zu tun hatten, auch mit der Umbesetzung und überhaupt mit dem Organisatorischen, dass die Müdigkeit Räume öffnet, wo diese Grenzen verwischen, also zwischen Realität und Fiktion. Und wir haben das dann versucht auch umzusetzen, also gerade dieses Verwischen von Grenzen, also wir bespielen wirklich die komplette Werkstatt und alle Öffnungen, die Werkstatt hat.
Also bis oben hin, bis zur
genau.
Decke.
Ja. Und das bedeutet, dass die Fantasien barfuß durch den Schnee draußen rennen müssen, was natürlich niemand weiß im Publikum.
Du, also jetzt?
Ja, also die beiden, die andere auch und der Otto, müssen wir hinten rum durch den Schnee laufen.
Damit ihr...
Damit wir halt hinten reinkommen, genau. Aber wir sind eben barfuß unterwegs.
Da wird ja einiges abverlangt. Nicht, dass du auch noch krank wirst.
Der Autor sagt, es macht immun. Da müssen wir gehorchen.
Also der Autor im Stück, oder?
Nein, also genau, die Rolle der Autor. Also, ne?
Ja, da muss man immer wieder Klarheit schaffen, aber auch bewusst sich fallen lassen, bewusst auch diese verwischenden Grenzen auch akzeptieren, ob im Stück oder dann, was man mitnimmt auch. Mhm. Kann man das auch im übertragenen Sinne sich jetzt in den Alltag mitnehmen, dass man sich da auch mehr fallen lässt, oder ist es gerade jetzt in heutiger Zeit, ist es ja, was ist wahr, was ist Lüge, na, da kann man ja auch wieder ansetzen eigentlich an dem Punkt.
Also für mich schon, weil ich bin irgendwie trotz dem großen Stress entspannter in dieser Premiere, als ich das in vergangenen Premieren manchmal war. Und ich glaube, das hat mit diesem Grenzüberschreiten zwischen Müdigkeit und Wachsein, zwischen Fiktion und Realität zu tun. Also vielleicht hat es auch mit meinem Älterwerden zu tun, keine Ahnung, dass man da einfach entspannter wird mit bestimmten Dingen oder mit der Erfahrung auch sicher, aber es hat so eine Auswirkung. Für mich hat es eine Auswirkung auf meinen eigenen Zustand. Und es ist auch für uns natürlich da oben in der Technik eine andere Situation, weil wir ganz nah an den Schauspielern manchmal dran sind zwischendurch, dann taucht wieder jemand auf, eben weil wir die ganzen Ebenen mit mehreren Ebenen zu tun haben und auch im Stück die Grenzen immer wieder versuchen zu verwischen.
Mia, was nimmst du mit für aus dem Stück, aus der Rolle? Wie hast du dich verändert durch das Spielen vielleicht auch? Passiert da gar nichts? Keine Veränderung? Nichts Neues?
Also vielleicht ist, ich weiß nicht, jetzt ich schalte mich mal einfach, ich kenne die Mia jetzt auch 3 Produktionen und ich finde dieses Freche, was du vorher gesagt hast, ich finde, Mia ist viel mutiger geworden im Lauf der Produktion. Ja. Dann du nickst auch, das habt ihr auch.
Ja, finde ich auch, ja.
Vielleicht muss man da den Vater dann doch nochmal einschalten. Ja, ob du irgendwelche Veränderungen bemerkt hast?
Ja, also im Vergleich zu den letzten Jahren, also ist sie viel mehr vorne dran. Also sie macht, wenn sie beim Theater spielen ist, dann sie weiß eigentlich die ganzen Rollen von anderen, sie weiß den ganzen Ablauf, also sie ist da voll und ganz mit involviert und lebt es auch alles mit und weiß auch, wer jetzt welche Aufgaben zu tun hat und geht da relativ drin auf in der Rolle der Schauspielerin sozusagen und auch das kleine Mädchen, das passt auch ganz gut zu mir, weil sie im realen Leben auch relativ frech ist und daher ja genau, also es ist schön mit anzusehen, wie sie an der Erfahrung als Schauspieler wächst. Also das hat von Grund auf, also in Bebenhausen war sie das erste Mal dabei, also vor 3 Jahren. Da war es, also sie macht immer große Schritte bei den Proben. Es ist zwar ziemlich kraftzehrend sozusagen, also jetzt die letzten 2 Wochen immer Tuschur durch, Endproben. Und das ist ja jetzt nicht ohne, das sind jetzt die erste Woche, war es ja knapp 8 Stunden immer. Und jetzt diese Woche neben der Schule dann auch noch die Endproben bis spät abends. Also, aber das hat sie jetzt tapfer durchgehalten, weil das auch ihr Wunsch ist, da irgendwie teilzuhaben. Und ja, ich bin ziemlich stolz drauf.
Schön zu hören. Ismail, von dir das Schlusswort noch. Was nimmst du mit?
Was nehme ich mit? Also ich bin... Auf jeden Fall, also ich weiß nicht, es hat, die Rolle ist halt ein bisschen nicht wirklich, wie ich jetzt gerade so drauf bin, aber es hat mich, also eigentlich, ich weiß nicht, ich habe nicht so viel jetzt direkt für mich mitgenommen, aber mir macht es sehr Spaß, die Rolle zu spielen, auf jeden Fall.
Ja. Und dann wirkt alles ja in den Alltag nach und
ja.
Ja, man kann euch da auch weiter mit begleiten. Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Autor gesucht, frei nach Luigi Pirandello, Generation Theater Zeitsprung. Die nächste Aufführung jetzt am Sonntag um 20 Uhr im LTT.
18 Uhr.
Sonntag 18 Uhr, sorry. Und dann wieder am 18. Januar, 10. Februar, 27. Februar und nochmal 15. März. Weit auseinander die Termine, aber eine Empfehlung. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja.
Toi, toi, toi.
Danke.
Danke, Matze.
Bis zum nächsten Mal.